Dinero. Moneta.
Dinero.
Coña.
Moneycracy facts.
Money.
Moneycracy rules the world.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus der Moneycracy-Reihe, welche die Herrschaft des Geldes in unserer Gesellschaft beleuchtet. Bereits im letzten Podcast haben wir uns mit dem Staat als zentralen wirtschaftlichen Akteur beschäftigt, der einerseits große Teile der erzielten Gewinne wirtschaftlichen Handelns abzieht über die Steuern und gleichzeitig selbst als großes wirtschaftliches Subjekt auftritt über die staatlichen wirtschaftlichen Aktivitäten. Welche Rolle spielt also der Staat innerhalb der ökonomischen Abläufe unserer kapitalistischen Gesellschaft? Und ist dieser Part für uns, die Bürgerinnen, förderlich? Als der Kapitalismus gerade zum großen Sprung ansetzte, das war so in der Mitte des 17. Jahrhunderts, machten sich erstmal schlaue Köpfe systematische Gedanken zum Verhältnis von Staat und Wirtschaft. Im zuvor bestehenden Zeitalter des Merkantilismus musste dazu nicht viel nachgedacht werden, denn die Rollen waren klar verteilt. Die Manufakturen und die Produktion dienten in erster Linie dazu, die Schatullen der Herrschenden zu füllen. Dass nebenbei dadurch eine schmale Schicht von Händlern und eben manchmal auch von Manufakturbesitzerinnen wohlhabend wurden, konnte als schwer vermeidbarer Nebeneffekt toleriert werden. Allerdings durchaus ungern, weshalb die Reichtumsmaschinen dieses Zeitalters, die Manufakturen, in aller Regel staatlich oder besser herrschaftlich waren. Bis heute haben sich manche dieser staatlich kontrollierten und sanktionierten Betriebe erhalten. Die berühmte Meißner Porzellanfabrik wurde als königlich-polnische und kurfürstlich-sächsische Porzellanmanufaktur vom sächsischen König August dem Starken gegründet, um seine zahlreichen, ziemlich teuren Hobbys zu finanzieren. Der Betrieb blieb durch alle Gesellschaftsformen im wechselhaften Verlauf der Geschichte staatlich und gehört heute dem Land Sachsen. Vor dem Merkantilismus waren die Verhältnisse und Zielsetzungen der Wirtschaft noch eindeutiger. In den agrarisch ausgerichteten Gesellschaften des Mittelalters war Boden der alles entscheidende Produktivfaktor und der gehörte dem Herrscher oder seinen nachgeordneten Lehnsleuten, die überschaubare Landstriche verwalteten, sprich ausbeuteten. Wenn irgendwo Werte und Wohlstand produziert wurden, so hatten diese zumindest löwenanteilsmäßig in das Säckel des Herrschers zu fließen. Wirtschaftliche Aktivitäten besaßen also über weite Zeiträume der Geschichte nur eine zentrale Aufgabe, den Herrschenden ihre Schlösser, Mätressen, Kriege und sonstigen Lustbarkeiten zu ermöglichen. In den Mutterländern des Kapitalismus, England, Niederlande, später den USA, hatten jedoch gesellschaftliche Weiterentwicklungen dazu geführt, dass eine Schicht wohlhabender BürgerInnen entstanden war, welche die Früchte ihrer Unternehmungen nicht in den Tresoren der Staatsoberhäupter verschwinden sehen wollten. So wurden die Möglichkeiten der Herrschenden beschnitten und die vormals fast ausschließlich staatlich oder herrschaftlich ausgerichtete Wirtschaft wurde durch privatwirtschaftliche Muster abgelöst. Der so entstandene private Reichtum musste gegen den immer noch gierigen Zugriff der Herrschaftselite verteidigt werden, weshalb zahllose Vorschriften und Gesetze zum Schutz des Privateigentums erlassen wurden. Über lange Zeiträume unserer Geschichte befassten sich rund 90% aller Gesetze mit Eigentum. Die Unantastbarkeit des Privateigentums stellte eine solch zentrale Errungenschaft des Besitzbürgertums dar, dass diesem Prinzip quasi eine heilige Aura anhaftet, die unter keinen Umständen in Frage gestellt werden darf. Nichts ist in unserer Gesellschaft durch Hunderte von Gesetzen so gut geschützt wie das Privateigentum.
Die kapitalistisch sich entwickelnden Gesellschaften gerieten dabei in ein schwieriges, ambivalentes Verhältnis zum Staat bzw. der Herrschaft. Auf der einen Seite sollten staatliche Privilegien und Bevormundung zurückgedrängt werden, damit sich die privaten wirtschaftlichen Unternehmungen ungestört entfalten konnten. Denn historisch erlaubte der Staat nur ungern Konkurrenz. Wenn die oben angesprochene Porzellanmanufaktur möglichst viel für Herrn August Schlösser und seine Gespielinnen abwerfen sollte, dann durfte natürlich nicht Hinz und Kunz auch noch so eine frühe Fabrik nebenan aufmachen. Traditionell bestimmte der Herrscher, ob und welche wirtschaftliche Aktivität in seinem Gebiet ausgeübt werden durfte. Diese Herrschaftsprivilegien wurden in den Republiken Niederlande, später in der USA und Frankreich und der stark konstitutionell zurechtgestutzten englischen Monarchie ziemlich radikal beschränkt. Der Staat sollte sich raushalten aus der Wirtschaft, zumindest im Großen und Ganzen. So fochten liberale Kräfte über längere Zeiträume Kämpfe aus, um die Herrscher aus den wirtschaftlichen Aktivitäten zu drängen und die Staatsmacht möglichst zu schwächen. Gleichzeitig aber konnte nur der Staat den Besitz und die persönliche Sicherheit garantieren. So die Logik zumindest. Man war also auf den Staat angewiesen. Adam Smith, der Begründer der modernen Nationalökonomie, fasst diese beiden Bedürfnisse in seiner epochemachenden Schrift »Der Reichtum der Nation« prägnant und vielleicht auch sogar genial zusammen. Der Staat soll sich aus der Wirtschaft heraushalten. Als Zitat: »Der Staat ist ein schlechter Unternehmer«. Und er soll sich darauf beschränken, die innere und äußere Sicherheit sowie die Rechtssicherheit sicherzustellen. Smiths Überzeugung, dass der Staat wirtschaftliche Unternehmungen nicht so effektiv und gut führen kann, wie das der private Sektor zu bewerkstelligen vermag, wird fast wörtlich von PolitikerInnen unterschiedlicher Ausrichtung bis in die heutigen Debatten dazu wiederholt. Überhaupt sind Smiths Erkenntnisse so überzeugend dargestellt, dass sie zur Blaupause, zumindest der angelsächsischen Entwicklung der folgenden drei Jahrhunderte, wurden. Man bezeichnet eine an Smith angelehnte Gesellschafts- und Wirtschaftsform als Liberalismus. Ausgehend von den zuvor bestehenden Verhältnissen betrachten es liberale Politiker als ihre Hauptaufgabe, die Freiheit des Einzelnen und des wirtschaftlich handelnden Subjekts gegenüber der Bevormundung durch den Staat oder dem Herrscher zu vergrößern. In Großbritannien entwickelte sich eine jahrhundertewährende liberale Tradition, die über die Zeit alte Privilegien, Einschränkungen und Verbote Schritt für Schritt abschaffte. Das Ziel war der sogenannte Nachtwächterstaat, der sich um innere und äußere Sicherheit kümmerte und sonst aus allem heraushielt. Alles andere solle im freien Spiel der Kräfte und der wirtschaftlich handelnden Subjekte gestaltet werden. Der Liberalismus hat dementsprechend seine eigene wichtige Rolle zur Herausbildung gewisser individueller und kollektiver Freiheitsrechte in den Demokratien westlichen Typs beigetragen. Wobei der Grundpfeiler aller liberalen Politik in der angelsächsischen Tradition stets die Freiheit des wirtschaftlich handelnden Subjekts war. Das Ausmaß persönlicher Freiheit wurde über die Menge der individuell zur Verfügung stehenden Finanzmittel mitbestimmt. Freiheit und die Möglichkeiten des Einzelnen wurden also nicht mehr über Standeslinien ererbt, sondern über den Besitz des universellen Machtmittels Geld definiert.
Der klassische Liberalismus hat entscheidend dazu beigetragen, die Bevormundung der Menschen durch die Herrschenden, die Religion und fragwürdige Traditionen zu verringern und die Handlungsfreiheit individuell wie kollektiv auf ein bislang unbekanntes Niveau gehoben. Dennoch zeigten sich auch die Grenzen des Konzepts. Smith ging davon aus, dass wenn alle möglichst unbehelligt nach ihrem persönlichen Vorteil strebten, dadurch auch der größtmögliche Vorteil für die Allgemeinheit erreicht wird. Er beschrieb dieses Prinzip an der Metapher der sogenannten unsichtbaren Hand, die über individuell egoistisches Verhalten automatisch auch zu einem Maximalnutzen der Allgemeinheit führen würde. Bis heute wird dieses Konzept vertreten und auch Hegel nahm es in modifizierter Form in seine Gesellschaftsbetrachtungen auf. Obwohl die Theorie von der unsichtbaren Hand Charme hat und auch einige Abläufe erklären kann, erwies sie sich dennoch in entscheidenden Aspekten als falsch. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts existierte in den angelsächsischen Nationen ein nahezu ungezügelter Wirtschaftsliberalismus, der zu einem zerstörerischen Raubtierkapitalismus mit deutlich negativen Auswirkungen führte. Wenn der wirtschaftlich Stärkere stets seine Interessen ungehemmt durchsetzen kann, so profitieren keineswegs alle, sondern vor allem der Starke. Es erwies sich als notwendig, die Möglichkeiten der großen Konzerne und Trusts zu beschränken, um den Wettbewerb überhaupt aufrechtzuerhalten und schädliche Monopole zu verhindern. Auch profitierten die Millionen ausgebeuteter ArbeiterInnen keineswegs davon, dass sich die cleversten und skrupellosesten Kapitalistinnen immer raffiniertere Methoden der Ausbeutung ausdachten. Es wurde selbst im 19. Jahrhundert nur allzu deutlich. Es brauchte auch in einer liberalen Gesellschaft Regeln und Grenzen, die das Streben nach Eigennutz und die freie Entfaltung des Unternehmertums in gemeinschaftlich akzeptable Schranken wiesen. Daher wandelten sich die liberalen Theorien und forderten zwar weiterhin möglichst viel Freiheit, aber auch ein gewisses Regelwerk, um diese Freiheitsmöglichkeiten innerhalb eines kapitalistischen Systems nicht zu ungleich werden zu lassen. Es war deutlich geworden, dass in gänzlich unregulierten Laissez-faire-Systemen sich die Freiheitsgrade der meisten AkteurInnen Schritt für Schritt wieder reduzierten, weil sich wenige sehr starke unbeschränkt durchsetzen und damit die anderen beschränken konnten.
Diese Erkenntnisse führten zu Theorieansätzen, welche unter Ordoliberalismus gefasst werden und die in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts vor allem in Deutschland formuliert wurden. Sie prägen die aktuellen liberalen Denkmodelle bis heute. Bevor wir aber auf den Ordoliberalismus und seine aktuelle Wirksamkeit eingehen, müssen wir zunächst ein anderes geschichtliches Moment betrachten, welches die Rolle des Staates in der Gesellschaft und seine Auswirkungen auf das Wohlergehen der vielen entscheidend veränderte. Wie dargestellt, fand die liberale Idee ursprünglich einen repressiven, räuberischen Staat vor, der über zahlreiche Einschränkungen die Privilegien und Einkünfte einer schmalen Herrschaftsklique sicherten. Die Religion lieferte dabei äußerst effektiv einen kulturellen Rahmen für die Unterdrückung und Ausbeutung der Massen. Im Interesse der Freiheit und des Glücks der vielen mussten aus liberaler Sicht Staat, Herrschaft und Religion zurückgedrängt werden. Der Staat, die Herrschenden, waren die natürlichen Gegner des Bürgertums mit ihrer Vorstellung der Freiheit, welche vor allem über die freie Verfügung über das Eigentum definiert ist. Die Französische Revolution brachte jedoch ein völlig neues Staatsverständnis hervor. Die BürgerInnen schufen sich erstmals eine staatliche Ordnung selbst und wollten die Strukturen nachvollziehbarerweise so gestalten, dass der Staat positiv in die Abläufe eingreifen konnte. Der Staat, der für seine BürgerInnen sorgt, das war ein fundamentaler Gedanke der entstehenden Nationalidee. Eine staatliche Ordnung, die nicht dem Wohl einer Herrschaftsklique, sondern eher seiner Bewohnerinnen dient, erwies sich als faszinierende Idee. Nationalstaatlichkeit und demokratische Einflussnahme wurden im Zuge der Französischen Revolution und deren Ideenausbreitung, unter anderem auch durch Napoleon, das bestimmende Moment der gesellschaftlichen Entwicklung in Europa. Wie wir wissen, war das französische Experiment selbst nur kurz erfolgreich und die reaktionären Kräfte verschafften sich nochmal ein halbes Jahrhundert Luft. Aber die Saat war gesät Und nahezu alle progressiven Ideen der Folgejahrzehnte fußten auf dem Gedanken, dass der Staat die Aufgabe habe, möglichst viele Aspekte des Lebens so zu regeln, dass dies zum Nutzen der Allgemeinheit und der freien wirtschaftlichen Entfaltung der Einzelnen war. Dazu braucht es unvermeidlich einen starken Staat, der in den wesentlichen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens mitbestimmt. Also das Gegenteil einer liberalen Staatsvorstellung. Wenn heute der Gesundheitsminister sich in privateste Entscheidungen der BürgerInnen einmischt und zum Beispiel vorschreibt, welche Heizung in Zukunft zu nutzen ist, dann beruht das auf der inzwischen weit akzeptierten Annahme, die definitiv aber nicht immer stimmen muss, the state knows best. Der Staat weiß, was zu tun ist und die weniger erleuchteten BürgerInnen tun gut daran, den Vorgaben zu folgen, sonst muss man sie eben zwingen. Die beiden Grundpositionen, ob der Staat für das Glück der Menschen zuständig ist oder ob sie das nicht selber besser können, wenn man sie denn lässt, spiegeln sich sehr prägnant in den Querelen der aktuellen Regierungskoalition. Wir können die Unterschiedlichkeit der beiden Denkmodelle gut in konkreten geschichtlichen Entwicklungen beobachten. Die USA verschrieb sich nach dem Unabhängigkeitskrieg der Kolonien von Großbritannien ganz klar dem klassischen Liberalismus. Die Väter der amerikanischen Verfassung wollten, zumindest in der vereinfachten Form, möglichst keine Eingriffe des Staates in die individuelle Freiheit. Ein paar Ausnahmen gab es natürlich trotzdem. Eine gewisse staatliche Ordnung und Regelung schienen nämlich dennoch auch notwendig. Daher entwickelten sie das Konzept eines Minimalstaats, dessen Macht durch vielfältige Checks and Balances beschnitten wurde. Dafür sollten die Bürgerinnen aber auch vom Staat nicht erwarten, dass dieser für ihr persönliches Glück und Wohlergehen zuständig sei. Die US-Verfassung ist gespickt mit Regeln, die das tiefe Misstrauen der Urväter gegenüber einer starken Staatsgewalt dokumentieren. Dies lässt sich in unserem Wirtschaftskontext beispielhaft daran festmachen, dass es erst 150 Jahre nach der Gründung der USA gelang, eine private Zentralbank zu etablieren, weil die Gesellschaft eben nicht wünschte, dass die Machtposition der Geldmengensteuerung der Regierung zukam. Daher wurde die Federal Reserve Bank, kurz Fed, 1913 übrigens nicht nur privatwirtschaftlich organisiert, sondern auch noch in 7 gleichberechtigten Regionalbanken aufgeteilt. Wir sehen, die US-Bürgerinnen sind zumindest ideell weniger bereit, sich in ihre Angelegenheiten von einem Staat reinreden zu lassen. Inwiefern dieses Selbstbild auch der Realität entspricht, ist natürlich nochmal eine andere Frage und auch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich.
In den zerstörten Ländern Nachkriegs-Europas stellt es sich nach 1945 die Frage des Verhältnisses von Staat, Wirtschaft und Freiheit erneut. Die jeweiligen Sieger beantworteten sie nach ihrem eigenen Weltbild. Die sich sozialistisch nennende Sowjetunion war faktisch staatskapitalistisch organisiert. Nahezu alle wirtschaftliche Aktivität war in den Händen des Staates und konkret unter der Kontrolle einer kleinen Clique, welche die Parteiführung der Kommunistischen Partei umfasste. Strukturell glich daher dieses System unter ganz anderen ideologischen Vokabeln und Verlautbarungen fast exakt dem fürstlichen Merkantilismus des 16. Jahrhunderts. Diese die wirtschaftliche und persönliche Freiheit weitgehend einschränkende Vorgehensweise wurde in allen Staaten zwangsetabliert, welche die Rote Armee erobern konnte. Für Westeuropa war der Liberalismus der angelsächsischen Siegermächte vorgesehen. Da hier die Bevölkerung allerdings nicht alleine mit den schlagkräftigen Argumenten durch die Straßen rasselnder Panzerarmeen überzeugt werden sollten, wurde im damaligen Wettbewerb der Systeme der klassische Liberalismus um eine mehr oder weniger bedeutsame soziale Komponente erweitert. In Deutschland nannte sich das dann soziale Marktwirtschaft und orientierte sich weitgehend an den bereits erwähnten Konzepten der ordoliberalen Schule um den richtungsgebenden Freiburger Professor Walter Eucken. Die Grundidee bestand darin, dass der Staat das liberale Wirtschaftskonzept weitgehend unbehelligt ließ, aber durch rahmengebende Regeln die negativen Auswirkungen eines Raubtierkapitalismus begrenzte. Gleichzeitig sollten weitere staatliche Eingriffe für sozialen Ausgleich sorgen. Insbesondere sollte die im klassischen liberalen System unübersehbare Chancenungleichheit durch staatliche Interventionen reduziert werden. In liberalen Demokratien besaßen zwar formal alle Menschen die gleichen weitgehenden Rechte, jedoch waren die Möglichkeiten, diese auch real in persönliches Wohlergehen umzusetzen, stark vom Bildungsniveau und vor allen Dingen von den privaten Geldmitteln abhängig. Hier sollte durch staatliche Eingriffe ein gewisser Ausgleich geschaffen werden. Das funktionierte in den ersten Nachkriegsjahrzehnten so gut, dass sozialistische Parteien wie die SPD ihren sozialrevolutionären Anspruch aufgaben und in der möglichst weitreichenden Ausgestaltung der sozialen Marktwirtschaft ihre Erfüllung fanden. Allerdings muss festgehalten werden, dass dieses Konzept vor allem deshalb so glänzen konnte, weil eine historisch einmalige Boomphase auch historisch einmalige Verteilungsmasse bereitstellte. Sobald Milch und Honig mit den Krisen der 70er Jahre weniger willig flossen, verschärfte sich der Gegensatz zwischen freier Wirtschaft und sozialem Ausgleich wieder erheblich. Das Ende des Ostblocks, kurzsichtig als das Ende der Geschichte interpretiert, schien das auch aus Systemwettbewerbsgründen eingeführte soziale Feigenblatt überflüssig zu machen. Parallel nahmen die Eingriffe in die bürgerliche wie wirtschaftliche Freiheit immer weiter zu. Eine nur noch exzessiv zu beschreibende Regulierungswut hat weite Teile einer freien Wirtschaft erodiert. So ist heute nicht mehr viel übrig geblieben von der ordoliberalen Grundlage der alten Bundesrepublik. In der aktuellen Politik muss man sowohl freie Marktwirtschaft wie das Soziale mit der Lupe suchen. Eine Staatsquote von über 50% zeigt, dass das liberale Ideal, den Staat aus der wirtschaftlichen Aktivität möglichst rauszuhalten, nicht mehr umgesetzt werden will. Zur Problematik dieser hohen Staatsquote und den Schwierigkeiten der Staatsfinanzierung könnt ihr gerne bei Bedarf den letzten Podcast in dieser Reihe euch anhören. Der soziale Ausgleich wurde beginnend mit Kohls konservativer Wollwestenwende über Schröders Demontage durch die Agenda 2020 und schließlich durch Merkels effektives Nichtstun über Jahrzehnte sträflich vernachlässigt. So finden wir heute sowohl das liberale Grundprinzip als auch den sozialen Ausgleich im aktuellen Politikbetrieb nur noch verstümmelt wieder. Zum Schluss dieses Podcasts wollen wir den Grunddissens der unterschiedlichen Theorieansätze zur Stellung des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft nochmals verdeutlichen. Sowohl linke als auch rechte Theorien gehen davon aus, dass es einen starken Staat braucht, der wichtige Aspekte einer Gesellschaft und damit auch der Wirtschaft regelt und bestimmt. Nur so können die jeweilig übergeordneten Ziele, die Linken wie die Rechten, erreicht werden. Liberale und noch stärker libertäre Ansätze gehen davon aus, dass der Staat generell Dinge nicht besser regeln kann, als es die unmittelbar betroffenen Menschen selbst können. Dies gilt in liberaler Vorstellung insbesondere für den zentralen Bereich der Wirtschaft. Der Staat soll sich daher auf eine Rahmengebung und auf punktuell notwendige Korrektureingriffe beschränken. Für ihr persönliches Glück sind die Menschen selbst zuständig und können es auch erreichen. Allerdings oft in sehr ungleichem Maße. Die hohe Freiheit des Einzelnen und des Kollektivs werden in klassisch liberalen Ansätzen daher mit dem Nachteil hoher Ungleichheit erkauft. Unsere heutige bundesrepublikanische Gesellschaft hängt irgendwo im Niemandsland zwischen beiden Grundpositionen. Der Staat ist sehr aktiv und mischt sich bis tief ins Private in nahezu alle Belange ein. Dennoch besteht in unserer Gesellschaft eine hohe soziale Ungleichheit und die Schere zwischen Arm und Reich geht seit 40 Jahren immer mehr auf. Es ist eine Frage der persönlichen Perspektive, ob die aktuellen Zustände noch als mehr oder weniger gelungener Kompromiss zwischen den beiden Grundpositionen wahrgenommen werden können oder ob nicht zunehmend das Schlechte aus beiden Welten zusammenregiert wird. Wir hier vom Monocracy Podcast neigen eher zur pessimistischeren Sicht. Denn leider ist eine immer stärker werdende staatliche Regulierungswut und Einschränkung von Freiheit zu beobachten. Und gleichzeitig wächst die soziale Ungleichheit. Letztlich bleibt natürlich auch immer die Frage, wie sollen wir es besser machen? Vielleicht habt ihr dazu Ideen und könnt das Wissen und die Erläuterungen, die wir nun über 19 Podcasts zum Thema zusammengetragen haben, für eure Überlegungen nutzen. Das würde uns freuen, denn dann hat sich unsere Mühe gelohnt. Generell sind wir immer für Anregungen und Vorschläge dankbar. Die könnt ihr an monocracy@riseup.net gerne uns schicken. Für heute vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Am Mikrofon zuletzt und verantwortlich für die Sendung war Frederic Liberatou, der auch die Musik für diese Sendung produziert und gestaltet hat. Dazu habe ich Groovepad verwendet. Das findet ihr kostenlos sowohl beim Apple Store als auch bei Google Play. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, schöne Ostern, bis dann.